sorgenfrei leben? Das ist ja eine steile These und ich kann mir vorstellen, dass jemandem es so geht, wenn er das hört, ja, das ist eine Utopie, das ist ein Ideal, das ist ein Ziel, das man nicht erreichen kann. Und ich glaube auch, dass es ein Weg ist, den wir beschreiten dürfen. Aber ich will eins sagen, dass Jesus das wirklich ernst gemeint hat, was wir gerade im Evangelium gehört haben, dass es seine Aufgabe ist, sich zu sorgen und unsere Aufgabe ist, zu vertrauen. Und vielleicht kennt ihr dieses lustige Lied, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Und irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht wer, ich glaube, es war ein ganz wichtiger Mensch, der gesagt hat, wenn man den Deutschen alles nimmt, dann haben sie immer noch ihre Bedenken. Und ich glaube, da ist was dran. Aber ich will einfach sagen, wir sind in erster Linie jetzt als Christen, als Kinder des allerhöchsten Königs, Bürger des Königreiches Gottes und da gelten andere Gesetze. Und da dürfen wir ganz getrost unsere Bedenken dem guten Hirten Jesus Christus abgeben, der uns alle in seiner Hand hält. Und natürlich wissen wir, dass wir jeden Tag ausgiebig Gelegenheiten haben werden, uns Sorgen zu machen. Jesus ist da ja auch ganz realistisch. Er sagt in meiner Übersetzung, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ich fand es schön, wie es in deiner Übersetzung war, dass es jeden Tag Schwierigkeiten gibt. Es gibt jeden Tag Schwierigkeiten, aber ich behaupte, dass es Probleme und Herausforderungen gibt, heißt nicht, dass es dann zwangsläufig auch Sorgen geben muss. Weil Sorgen bedeutet, dass ich mein Problem anstarre wie das sprichwörtliche Kaninchen die Schlange, dass ich mein Problem meditiere, das heißt Sorgen machen. Dass Gedanken uns anfliegen, können wir nicht verhindern. Das wird immer passieren, es werden immer Gedanken, Angebote kommen, uns Sorgen zu machen. Aber ich weiß auch wieder nicht, wer es war. Vielleicht war es Martin Luther. Lass uns hoffen, es war Martin Luther, der gesagt hat, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Und genauso ist es mit den Gedanken. Die kommen angeflogen wie Vögel und du kannst aber verhindern, dass sie sich einnisten, weil es dauert eine Zeit lang. So im Frühling, ich habe so eine kleine Wohnung im Erdgeschoss mit so einem kleinen Gärtchen drumherum und da sind immer die fleißigen Amselpärchen unterwegs, die Nester bauen wollen und manchmal wollen sie ein Nest bauen direkt unter dem Balkon, der über mir quasi hängt und wo aber unten drunter mein Esstisch draußen steht. Und das ist mir nicht so recht, dass da ein Nest oben drüber ist, wie ihr vielleicht verstehen könnt. Außerdem habe ich eine Katze und die würde da wunderbar hinspringen können, wenn das Nest genau dort wäre. Und deswegen, wenn ich sehe, dass wieder ein Amselpärchen sich anschickt, da dort ein Nest zu bauen, werde ich das sofort entfernen, weil das dauert ungefähr eine Woche, habe ich gemerkt, bis das Nest dann auch fertig ist. Und so ist auch mit den Sorgengedanken. Die fliegen dich an und du nimmst sie wahr, aber du musst nicht drauf einsteigen, du musst nicht anfangen, sie zu kultivieren, sie ein Nest bauen zu lassen in deinem Kopf, sondern du kannst sie wieder verwerfen und das ist gut. Wir können nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken. Das ist eine Gnade, die wir haben. Es fühlt sich vielleicht manchmal so an, aber in Wirklichkeit ist es ein Hin und Her. Es gibt echtes Multitasking nicht. Das sind immer abwechselnd hin und her springen zwischen zwei Dingen, die wir tun oder zwei Dingen, die wir denken oder mehreren. Aber gleichzeitig geht nicht. Das bedeutet, hier haben wir auch eine Handhabe, dass wir nicht ausgeliefert sind den Gedanken, die uns anfliegen, sondern wir können uns entscheiden, wo schauen wir hin, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit, was denken wir, was sprechen wir. Das sind wir nicht ausgeliefert, das haben wir in der Hand. Und wir können uns bewusst entscheiden, zu sagen, Herr, lehre uns, nicht alle Gedanken zuzulassen, die uns anfliegen, sondern hilf uns zu unterscheiden, ist es ein Gedanke, der Leben in sich trägt, der Hoffnung in sich trägt, der von dir kommt, oder ist es ein Gedanke, der hoffnungslos ist, der mich runterzieht, der mir Angst macht, den werde ich nicht weiter kultivieren, sondern dann haben wir eine ganz große Waffe und das ist das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist nicht nur ein Wort, eine Information, sondern Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Sie sind lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wenn wir dieses Wort in den Mund nehmen, dann ist es eine komplett starke, mächtige, lebendige und wirksame Waffe gegen alle finsteren Gedanken, gegen alle Gedanken von Lüge, von Angst, von Bedenken, von Zweifeln. Wir sprechen das Wort Gottes aus und halten daran fest. Das ist unsere Aufgabe als Jünger von Jesus, an seinem Wort festzuhalten, weil er sagt, wer mich liebt, der wird an meinem Wort festhalten und mein Vater und ich werden ihn lieben und Wohnung nehmen bei ihm. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der ja auch schon in uns wohnt, in uns Wohnung nehmen. Und nicht irgendwelche Gedanken, die uns in Verzweiflung stürzen, in Hoffnungslosigkeit, in Sackgassen, aus denen wir dann ganz schlecht wieder rauskommen. Und das ist total wichtig, dass wir nicht ungefiltert denken, was uns in den Sinn kommt und diesen Gedanken Lebensraum in uns geben. Und erinnert euch, gestern habe ich euch schon den Satz gesagt von Heinz Erhard, der gesagt hat, glauben Sie bitte nicht alles, was Sie denken. Glauben Sie bitte nicht alles, was Sie denken. Also wenn ihr nur diesen Satz euch mitnehmt, dann bin ich schon ganz glücklich. Glauben Sie bitte nicht alles, was Sie denken, weil nicht alles, was Sie denken, ist die Wahrheit. Nicht alles, was Sie denken, kommt von Gott. Manches kommt vom Feind. Manches haben wir aufgeschnappt von Ängsten anderer Menschen oder von den Nachrichten. Und ich will einfach sagen, wir sind Bürger eines anderen Reiches. Wir gehören ins Königreich Gottes. Deswegen sagt Jesus ja auch in dieser Bibelstelle, Matthäus 6, Vers 33, mehr als alles andere, haltet immer fest am Reich Gottes. Haltet fest am Reich Gottes. Denn da drin ist die ganze Versorgung, die ihr braucht. Alle anderen Dinge werden euch zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und ich möchte gern, dass wir lernen, dass die Bibel für uns in erster Linie nicht ein Gesetzesbuch ist. Wir leben im Neuen Testament, sondern die Bibel ist ein Buch, das uns Versorgung gibt. Das ist unsere Speise. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das Wort Gottes ist für uns in erster Linie Speise und Versorgung und nicht ein Appell, eine To-Do-Liste, ein Anspruch, den wir zu erfüllen hätten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Twist hinkriegen und dass wir einfach das Wort nehmen als Versorgung. Das heißt, ich empfinde diese Bibelstelle Matthäus 6, Vers 33 nicht als Anspruch an mich, so nach dem Motto, ich soll zuerst nach dem Reich Gottes trachten, bedeutet, ich soll alles andere vernachlässigen und nur Dienst tun in der Kirche. Also ich glaube, dass viele Leute diesen Vers so verstehen. Aber das ist nicht, was gemeint ist, sondern halte fest, trachte nach diesem Reich Gottes. Das ist deine Heimat, das ist deine neue Heimat, das ist dein Lebensraum, das ist der Bereich, in den du hineinversetzt worden bist durch die neue Geburt. Du bist versetzt worden vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich Gottes, in himmlische Räume. Und dort bist du jetzt gleichzeitig auch wie in der sichtbaren Welt. Und ich glaube, dass wir lernen dürfen, was das alles an Schätzen beinhaltet, dass wir Zugriff haben auf eine übernatürliche Versorgung, die wir bekommen, weil wir Erben des Königreiches sind. Das ist jetzt, was der Herr uns geschenkt hat, durch sein Erlösungswerk am Kreuz. Wir sind Erben des Königreiches. Das Königreich gehört uns und deswegen sollen wir immer festhalten. Ich gehöre zu Kingdom Impact und bei uns gibt es so ein geflügeltes Wort, das wir immer sagen, wo wir sagen, hey, zuallererst, egal in welcher Situation du bist, wenn es schwierig wird, wenn die Pfeile fliegen, wenn der Druck zunimmt, das Erste, was du machen musst, halte fest an Heimat und Identität. Halte fest an deiner neuen Heimat und an deiner neuen Identität als neue Schöpfung. Halte fest an dieser neuen Heimat, die Jesus für dich möglich gemacht hat, weil dann wirst du dich erinnern, du bist ja gar nicht mehr alleine. Du musst nicht aus deiner eigenen Kraft Lösungen schaffen. Du musst nicht aus deiner eigenen Kraft Dinge bewältigen. Du musst nicht kontrollieren, sondern du darfst vertrauen, du darfst dich anlehnen, du darfst empfangen aus dem Himmel, dem Königreich Gottes, deiner neuen Heimat. Deswegen vergegenwärtige dir immer wieder, wo du zu Hause bist und wer du jetzt bist in Christus. Und wenn du das fest hast, dann bist du in einer sehr guten Position. Dann kommst du nämlich vom Sieg her, den Jesus schon errungen hat. Wir müssen keinen Sieg mehr erringen. Jesus hat den Sieg bereits errungen und es ist vollbracht, hat er gerufen und es hat er wirklich ernst gemeint. Und es ist wahr, jemand muss sich Sorgen machen. Es muss sich jemand Sorgen machen, aber jemand, der diesen Sorgen gewachsen ist. Und das bist du nicht und das bin ich nicht, sondern Jesus. Er sorgt sich. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt, ich sehe eure ganzen Abers, ich sehe sie förmlich im Raum schweben. Es bedeutet nicht, dass wir passiv einfach nichts tun sollen. Das bedeutet aber, dass wir ganz aktiv hinschauen auf die Wahrheit des Wortes Gottes, auf die Größe unseres Gottes, dass wir darüber nachdenken sollen, meditieren sollen. Wer ist denn unser Jesus, unser König, unser Sieger von Golgatha? Wer ist er denn? Und was ist alles unter seinen Füßen? Und weißt du was? Seine Füße, das sind wir, weil wir sind sein Leib, stimmt's? Er ist das Haupt. Er ist im Himmel, wir sind sein Leib auf der Erde, wir sind verbunden mit dem Haupt, aber die Füße, das sind wir. Und er will, dass alles unter unsere Füße kommt, weil wir in seiner Kraft, in Christus, die Autorität haben, alles in diesem Sieg zu betrachten und diesen Sieg durchzusetzen, auch in den Situationen in unserem Leben. Das ist ein Lernprozess, das wird uns schon klar, wenn ich solche Sachen sage. Das ist nicht, dass ich heute mich entscheide und dann läuft das alles ganz locker flockig, sondern das ist ein tägliches Training, aber es lohnt sich. Ich glaube, es ist wichtig, dass du lernst, Gedanken nicht ungefiltert einfach zu nehmen. Glauben sie nicht alles, was sie denken, sondern stell immer diese eine Frage, diese ganz einfache Frage. Schmecken diese Gedanken nach Hoffnung und Leben oder schmecken sie nach Angst und Hoffnungslosigkeit? Wenn diese Gedanken von Gott sind und gut sind, dann werden sie dir Leben und Hoffnung geben. Wenn sie nicht von Gott sind, dann werden sie dich in Hoffnungslosigkeit und Ängste hineinführen. Und jetzt musst du einfach wissen, wir haben einen Feind. Jesus nennt ihn den Menschenmörder von Anfang an, der Menschen hasst und der uns zerstören möchte. Der Feind ist schon besiegt, aber er führt sozusagen so eine Art Guerillakrieg gegen das Reich Gottes, solange bis er in Ewigkeit dann gebunden sein wird und er versucht, so viel verbrannte Erde wie möglich zu hinterlassen. Aber unsere Aufgabe ist es, an dem Sieg, den Jesus errungen hat, festzuhalten und darauf zu bestehen, dass er auch für uns gilt, auch in unserem Leben, auch in dieser Situation. Und wenn du Gedanken entlarvt hast, die nicht von Gott sind, dann verwirf sie und denke aktiv Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Mit Lobpreis geht das ganz wunderbar. Lobpreis ist doppelt beten. Singen, beten und die Wahrheit aussprechen. Und wenn du selber denkst, ich bin nicht so musikalisch, dann gibt es ja heutzutage wunderbare technische Möglichkeiten, dass man Lobpreismusik abspielen lässt und einfach mit einstimmt. Das hat eine ganz große Wirkung. Lobpreis ist wie eine Waffe gegen negative Gedanken, eine Waffe gegen Angst, eine Waffe gegen Sorgen, eine Waffe gegen den Feind. Und ich will noch was sagen. Der Feind lügt. Also er ist der Lügner von Anfang an und der Vater der Lüge, sagt Jesus. Er ist aber ein sehr geschickter Lügner. Ich möchte ihm keine Ehre geben, aber er hat schon viel Erfahrung. Und er weiß, dass wir auf ganz plumpe Lügen nicht so gut reinfallen wie auf eine Lügen-Wahrheit-Mischung. Ja, und er wird immer dir präsentieren Zahlen, Fakten, Daten. Er wird dir sagen, schau, da und da hast du doch gesehen, dass Gott dir nicht hilft. Hier mit Datum, mit Soundtrack und Video, spul dir das vor deinem inneren Auge ab und gib dir quasi Beweise anscheinend dafür, dass das alles gar nicht so sein kann. Und das ist ja alles real passiert. Ist ja nicht so, dass das nicht real passiert ist. Aber wenn es nicht den richtigen Geschmack trägt, dann ist es vergiftet und dann darfst du es nicht denken. Ich sage immer das Beispiel von so einem Eintopf. Stell dir vor, du kochst einen Eintopf und du gehst auf den Wochenmarkt und kaufst ganz, ganz tolles, frisches und sehr teures Biogemüse. Und alles vom Feinsten und alles super lecker. Und dann schnipselst du das und kochst diesen wunderbaren Eintopf und der ist ganz toll. Und dann ist aber ein bisschen Knollenblätterpilz drin, aber wirklich nur so ganz wenig. Nur ganz wenig. Aber ihr wisst alle, was jetzt passiert. Man kann nicht um diesen Pilz, um dieses Gift herum essen, sondern das hat den ganzen Eintopf vergiftet. Und du musst den ganzen Eintopf, so teuer und so schön und so lecker er duftet, einfach wegkippen, weil er ist tödlich giftig. Und so ist es auch mit diesen Lügengedanken vom Feind. Wenn der Geschmack nicht stimmt, ist es noch nicht von Gott. Auch wenn so viel wahre Dinge da drin sind, aber wenn noch dieser Hoffnungsschimmer, diese offene Tür, dieser Ausweg, dieser Geschmack nach Leben und nach einer guten, nach einem Happy Ending, ja, wenn das nicht drin ist, dann ist es noch nicht von Gott und dann verwirf es und widersprich diesen Sorgengedanken, entlarve sie und tausche sie aus mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und wie gesagt, Lobpreis eignet sich da ganz wunderbar dafür, dass du diese Gedanken loswirst, ganz schnell. So ein richtiger Ohrwurm, das ist immer ganz hilfreich. Kennst du das? Manchmal kommt dann einfach so ein Lied. Und das ist echt der Heilige Geist, der oft ein Lied nach oben schwemmt in so einer Situation, wo du es brauchst, wo du merkst, wow, plötzlich singe ich Gott ist, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. Und das steigt einfach auf aus meinem Geist und das ist wie eine Waffe, die ich in dem Moment habe, gegen alle Sorgengedanken. Also, Gedanken kommen und gehen, aber lass nicht zu, dass sie sich einnisten, indem du ihnen Aufmerksamkeit widmest, drüber nachdenkst, sie anschaust und dann werden sie immer größer. Das ist nicht der Weg, sondern schau Jesus an, bete, mach Lobpreis, konzentriere dich auf seine Größe, seine Möglichkeiten, seine Stärke, weil das gehört alles dir. Du bist ein Sohn, eine Tochter des allerhöchsten Königs. Und ich will einfach behaupten, dass sich Sorgen machen nicht zu einem normalen christlichen Leben gehört. Und das haben wir ja auch gerade im Evangelium gehört. Jesus findet das auch. Ja, das ist nicht meine Idee, sondern Jesus, mit dem könnt ihr euch anlegen. Jesus sagt, sorgt euch nicht. Und es ist nicht ein Vorschlag, wo er sagt, ja, also wenn ihr irgendwie mal Lust habt, dann probiert es doch mal aus und sorgt euch nicht. Sondern nee, das ist ziemlich autoritär, sorgt euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Sorgen heißt, ich meditiere das Problem. Nein, meditiere deinen großen Gott. Das ist die Lösung. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Aber ich möchte einfach kurz sagen, so ein paar Erste-Hilfe-Strategien. Du kommst in eine Situation, die ist dir ein paar Nummern zu groß. Kennst du das? Ich kenne es sehr gut. Und die Sorgengedanken fliegen. Und dann, was kannst du jetzt tun? Fang an, Gott zu danken für alles, was dir in dem Moment einfällt, was in deinem Leben gut ist und schön ist. Und wenn es nur deine Katze ist. Ja, also fang mit irgendwas an und du wirst sehen, wenn du anfängst zu danken, dass du heute aufgewacht bist. Heute ist ein neuer Tag, den Gott dir geschenkt hat. Danke, Herr. Danke, dass ich einen neuen Tag bekommen habe. Neue Chancen, neue Möglichkeiten, dir zu begegnen und dich besser kennenzulernen, dich zu verherrlichen, dich zu genießen. Halleluja. Danke für diesen Tag. Und dann fällt dir bestimmt noch viel mehr ein. Und das muss man richtig einüben. Dankbarkeit ist uns nicht angeboren. Das müssen die Kinder auch lernen. Und das müssen wir als Erwachsene auch immer noch lernen und einüben. Das ist nicht unsere natürliche Tendenz. Das muss man richtig trainieren. Aber das durchbricht etwas. Das durchbricht diese Sorgenlitanei. Dankbarkeit durchbricht den Mangel. Sprich laut aus, dass du glaubst, dass Gott gut ist, dass er treu ist, dass du ihm vertraust, dass du dich auf ihn verlässt. So wie auch in Psalm 103 David sagt, nimm deine Seele an die Hand, sag, hey Seele, jetzt komm, reiß dich zusammen, lob den Herrn und vergiss nicht, was er dir schon alles Gutes getan hat. Und dann zähl auf, was er dir schon alles Gutes getan hat. Und er hat dir schon so viel Gutes getan. Proklamiere laut, dass du glaubst, dass Jesus eine Lösung hat. Jesus hat immer eine Lösung. Für ihn gibt's keine Unmöglichkeit. Ich liebe dieses Lied. Ein Gott, der das Meer teilt. Kennt ihr das von Timo Langner? Da heißt es, bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, wenn scheinbar nicht weitergeht. Weil das ist es halt. Das Volk Israel stand vor dem Roten Meer. Und was jetzt? Die Ägypter hinter ihnen, das Rote Meer vor ihnen. Und sie haben gedacht, jetzt ist es aus. Aber bei Gott ist es überhaupt noch nicht aus. Und das Alte Testament ist voll von Geschichten, wo das Volk Israel in Situationen war, die komplett auswegslos schienen. Und über Nacht war alles anders, weil Gott etwas getan hat. Für Gott gibt es keine Unmöglichkeit. Und das einfach mal kühn auszusprechen und ihm dafür zu danken, Herr, bei dir gibt es das Wort unmöglich gar nicht. Bei Timo Langner im Song heißt es dann, unmöglich ist keine Option. Unmöglich ist keine Option. Das ist einfach ein tolles Lied. Hör dir das mal an und fang an, das zu singen in deine Situationen hinein. Unmöglich ist keine Option, weil Gott ist doch da. Teresa von Avila hat gesagt, Gott und du, das ist schon die Mehrheit. Gott und du, das ist schon die Mehrheit. Unmöglich ist keine Option. Sing ein Lobpreislied, erzähl einer Person davon, wie gut Gott ist und dass man ihm vertrauen kann. Und dann gibt's noch unendlich viele andere Möglichkeiten. Aber damit lasse ich euch jetzt und sag Amen und danke Jesus für ein Leben, das zwar nicht problemfrei ist, aber das definitiv sorgenfrei sein kann. Weil ein Problem muss nicht zwangsläufig zu Sorgen führen. Amen. Yeah.